Guten Abend. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chill Podcasts. Mit dabei. David, Lecky, Jochen Stürzer, Malina, André und Flint und ich.
Ja.
Und das Thema sind Filme, die uns emotional berührt haben. Teil 2.
Auch Überraschung ist eine Emotion.
Ja, das stimmt.
Ist Langeweile eine Emotion?
Ja, das auch.
Ist Musik eine Emotion? Ja. Oh, falsche Folge.
Banane ist auch eine Emotion.
Ist Carrie eine Emotion?
Gelb ist eine Emotion.
Ist Leslie Nielsen eine Emotion?
Ja.
Ist Hot Shots 2 eine Emotion?
Nein, das nicht.
Also, Teil 2 von 8. Wir haben ja schon von uns jetzt so ganz viel so Sachen besprochen, wo wir dann feststellen, das ist aber immer nur ein Mensch, der das irgendwie ein bisschen traurig findet. Die anderen, die zerreißen sich dann ins Maul, weil das so ein Waschlappen ist, der eine jeweilige Mensch. Und jetzt ist Jochen dran, der Waschlappen für uns zu sein. Jochen, hast du schon mal zum Beispiel die Emotion Trauer in einem größeren Maß bei einem Film und oder einer Serie empfunden?
Puh, ha. Bereite mich doch vor, wenn du sowas fragst.
Wir kennen halt Jochen immer nur so als eiskalten Stahlkoloss. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie der Jochen vor dem Fernseher sitzt und so ein einzelnes in Spätzle getränktes Tränchen vergießt.
Also, Trauer ist tatsächlich relativ schwer.
Also wirklich. Ja, aber.
Ja, also wirklich,
Trauer ist ja noch was anderes wie traurig sein.
Ja, aber Trauer in einem Film oder in einer Serie vermitteln, das ist schon mal schwierig. Weil. Ja. Also, was so typisch ist, so, ja, irgendjemand stirbt und deswegen ist man jetzt traurig. Aber meistens ist man ja dann nicht traurig, sondern meistens passiert es ja dann im Zusammenhang mit irgendwas anderes und dann ist man eher wütend oder ist man eher. Ist das halt irgendwie so der Moment, wo es dann. Wo dann irgendwie daraus eine Handlung entsteht. Deswegen. So wirklich Zeit für Trauer in der Serie hat man, glaube ich, relativ wenig. Mir wird zumindest kein Beispiel einfallen.
Ihr seid so eiskalt.
Ja.
Ja.
Also beim Jochen, das
ich
ist
weiß
schon
noch gar nicht, worauf Jochen ihn aus will.
Das weiß er selber.
Ich weiß es schon, aber ich glaube halt einfach nur, dass es halt wirklich schwer ist, Jochen da halt in die Richtung zu bringen, weil ich habe ja auch schon in der letzten Folge festgehalten, dass es bei mir so maximal eine Handvoll Sachen gibt, wo ich. Es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen gecheatet, weil es ist halt oft eher so Rührung häufiger. Das kann ja aber auch durch so einen eher schönen Moment mit verstärkt werden, aber natürlich immer kombiniert mit was Traurigem. Deswegen ja Forrest Gump und vorhin hatten wir ja Japan, wie es singt und lacht noch in dem Vorpodcast. Da ist es ja auch so, dass da die Kombination aus schönen Momenten, aber auch in Kombination mit den vielen Opfern, die gebracht werden müssen, gewisses Gefühl hervorbringen. Aber ich verstehe auch, was Jochen meint, weil wenn wirklich Trauer diese übergeordnete Emotion ist, dann kann ich bei mir auch schon mal ein paar Sachen von der Liste streichen.
Also ihr hattet ja, hat mir ja gerade im Vorgespräch nochmal, ihr hattet ja letztes Mal The Buddy von Buffy. Und das wäre ja eigentlich eine traurige Folge. Aber da geht's nicht um Trauer. Und das ist halt was, wo ich sage, dass es einfach schwierig ist. Also wie stellst du denn da jetzt die Trauer dar? Also da geht es mir fast wie Willow in der Folge, wo dann halt einfach sagt, so, ja, soll ich jetzt heulen? Warum heule ich nicht? Ich sollte doch eigentlich heulen. Da ist man eher, in dem Fall dann eher geschockt und nicht wirklich traurig. Also ich meine, klar, dass da
Ich habe ja damals im Buffy-Podcast schon erzählt, dass die Folge da, dass ich da ja auch weinen musste bei der Folge. Und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, wo nämlich, obwohl die, das ist ja das Komische dann wieder eine Folge, das ist nämlich auch das, was ich letztes Mal, glaube ich, nicht erzählt habe, oder doch, habe ich erzählt zu Mary und Max, dass das ein Film ist, wo ich gar nicht genau weiß, warum ich da so emotional drauf reagiere. Und bei The Buddy schon eher, ohne jetzt zu viel zu verraten, worum es in der Folge geht, aber da musste ich auch an so einer Stelle weinen, die eigentlich eher lustig irgendwie
ist. Die Anja-Szene.
Genau. Mhm. Worauf wolltest du hinaus, Jochen? Du wolltest auf irgendwas hinaus. Wir haben dich unterbrochen.
Nee. Das ist doch. Eben genau das. Also, mir fallen gerade echt, also ich überlege gerade wirklich, was gibt's für traurige Szenen in Filmen und Serien und oder Serien.
Ja, also,
wo mir auch das Gefühl gegeben haben, dass ich jetzt auch traurig bin.
Es ging aber ja um emotionale Berührung.
Es muss ja nur emotional sein.
Ja, wir hatten das aber auch.
Ja, weil Dave mich halt auf traurig jetzt mal festgenagelt hat. Deswegen.
Ja, wir hatten ja im letzten Podcast das schon mal das Thema, dass es halt auch viele Filme gibt, die so zeigen, hier, jetzt würde diese Emotion empfinden. Traurig sein. Und wo man aber auch sagt, ja, ich verstehe das. Das ist gut. Eigentlich ist alles da, aber es funktioniert ja trotzdem.
Ich möchte übrigens einwerfen, dass ich auch so für mich festgestellt habe, so habe jetzt eine Woche Zeit gehabt, so ein bisschen darüber nachzudenken, dass es auch bei mir so ist, dass ich eher heftig emotional reagiere, wenn irgendwas so schön traurig ist, wie wir das letztens besprochen haben, und weniger, wenn es tragisch traurig ist, weil das mir dann meistens so aufgesetzt ist. Also ich habe die meisten Beispiele, die ich jetzt anbringe, sind eigentlich zwar schon dramatisch, aber nicht so präsentiert. Eben Megorium hatte ich ja letztens angesprochen. Das hatte ich zwar ein bisschen dann unter den Teppich fallen lassen, so, aber da geht's halt dann auch um den Verlust. Und das wird dann aber auch gar nicht so direkt präsentiert. Es ist halt dramatisch, aber derjenige sieht es halt selber gerade in dem Moment überhaupt nicht so. Das ist überhaupt, es ist so schön irgendwie, ne? Und das trifft mich manchmal mehr als so eine 0815 Sterbeszene, wo ich denke, ja gut, jetzt legt das halt drauf an.
Also, mich nehmen emotional dann eher andere Sachen mit. Also, wenn ich jetzt auch gerade denk, was ist die Szene, wo mich emotional am meisten mitgenommen habt, bin ich wieder bei Babylon 5. Da gibt's, das Volk der Nahen. Und das ist eigentlich von den anderen da irgendwie Sklavenvolk gewesen und hat sich dann über einen Befreiungskrieg da befreit und ist jetzt so seine eigene Nation. Und da gibt es dann diesen Jakar, das ist am Anfang fast schon der Bösewicht der Serie, aber der entwickelt sich dann auch relativ gut. Und der wird dann irgendwann mal der spirituelle Führer von seinem Volk. Und das gefällt dann diesen anderen, ach, mir fällt der Name nicht ein, das Volk, egal. Wird er dort gefangen genommen, weil die ihn quasi foltern wollen, fertig machen wollen, dass seine Leute eben nicht mehr hinter ihm stehen und dass dann er soll einfach seine sagen, dass er jetzt nicht mehr gegen dieses andere Volk da vorgeht und dass dann seine Nachfolge eben auch das nicht mehr machen. Und da wird er einfach nur an einen Pfahl gefesselt und wird dann ausgepeitscht mit einer Peitsche, die so eine elektrische Peitsche, und die wird mit jedem Schlag wird sie heftiger, und es wird ihm ganz klar vorher gesagt, ja, nach 40 Schlägen stirbst. Und diese komplette Szene, und das sind bestimmt 2-3 Minuten, ist es einfach nur, dass er kriegt einen Peitschenhieb, es wird die Zahl gesagt, also 1, Klatsch, 2, Klatsch, 3 und so weiter. Und das sieht man halt, also muss leider die Gesichter da dabei sehen, weil da sieht man halt wirklich, was in ihm vorgeht. Will er sich jetzt für sein Volk opfern? Also will er nicht das sagen, was die von ihm wollen, was er sagt? Oder will er sein Leben retten? Oder versucht sein Leben zu retten, damit er Fight Another Day, mehr oder weniger, in die Richtung. Und das ist halt eine Szene, wo mich halt wirklich mitnimmt, wo man wirklich jeden einzelnen Schlag an seinem eigenen Körper fast spürt. Wo man wirklich so in der Szene ist, dass man die auch nicht abschalten kann und nicht mal, also eigentlich will man sie abschalten, aber auf der anderen Seite will man halt auch zu fieserweise wissen, wie es weitergeht und man ist einfach so komplett mit drin und wenn dann die Szene vorbei ist, dann fällt einem richtig auch ein Stein von einem selber, weil die einen so mitnimmt. Wie gesagt, schwer zu beschreiben, aber wer die Szene kennt, der hat hoffentlich eine ähnliche Erfahrung damit.
Ich ein bisschen Abby und Joel mäßig.
Ja?
Oder? Abby und Joel mäßig, also daran muss ich jetzt denken von deiner Beschreibung her. Das ist auch so was weh tut, wenn man nicht weiß, was passiert und.
Ja. Also, ja.
Ach so. Ich musste an Braveheart denken. Also, ich wie du das gerade beschreibst. Mhm. Ich muss dir, also du kannst gleich weiter erzählen zu dem Thema, aber ich musste jetzt gerade auch die ganze Zeit nebenbei über diese Aussage nachdenken, dass das Traurige erst dann richtig traurig ist, wenn es mit was Schönem kombiniert ist. Jetzt kann ich das ja bei deiner Szene nicht sagen, du wirst ja jetzt auch bestimmt nicht spoilern, weil ich nicht weiß, wie viele Leute jetzt nochmal Babylon 5 nachholen, aber der Punkt ist, ich dachte jetzt auch gerade so, stimmt eigentlich, also wenn nur jemand in einem negativen Kontext stirbt, würde mir auch nichts einfallen, wo das diese Wirkung haben könnte. Und Braveheart wäre jetzt so das einzige große Ding, was jetzt dadurch so stark assoziiert wurde durch deine Geschichte, wo ich dachte, ja stimmt, es ist schon irgendwie so eine dramatische Geschichte, aber ähnlich wie Jochen das auch meint, es ist aber auch so, weil da die Wut damit so rein akkumuliert wird, die Wut über diese Ungerechtigkeit, aber halt auch trotzdem irgendwie ein positives Gefühl, weil der Vincent Wallace oder wie er heißt, ich komme gerade nicht auf den Namen der Figur,
William,
genau, also nicht der von Pulp Fiction, sondern ja, weil das ja auch ein Symbol ist, was der da setzt, also das ist ja nicht direkt eine Niederlage. Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das hat ja auch so einen, ja, fast schon so einen kitschigen Überbau wieder. Also, es passiert was Schlimmes, aber es ist gekoppelt auch mit was Gutem irgendwie über fünf Ecken. Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei Jochens Geschichte auch so ist, weil wenn er es jetzt sagen würde, wäre es automatisch ein Spoiler.
Ja, also da ist es halt eher so, man sieht so diesen Konflikt in dem Charakter. Und das ist was, wo mich dann auch emotional mitnimmt. Man versetzt sich halt in diese Person rein und man denkt jetzt nicht unbedingt, wie würde ich mich verhalten, sondern was wäre jetzt das Richtige für diesen Charakter, wie er sich verhält. Und man weiß ganz genau, er wird nicht mit der Wimper zucken, sich zu opfern für sein Volk. Aber man weiß auch, also wird dann auch irgendwie so klar gemacht, wenn er jetzt nicht das sagt, was er sagen soll, dann werden halt, was weiß ich, wird das halbe Volk ausgelöscht oder werden irgendwie Unschuldige sterben da dabei. Und das ist jetzt dann halt auch wieder was. So verrät er quasi seine Ideale, für die er selber sterben würde, oder rettet er quasi andere Leute da damit, dass er wie gesagt, Fight Another Day, also sagt er jetzt was seine Leute leben lässt und ihn damit auch leben lässt, aber quasi seine Ideale verrät und da, das ist halt so ganz schwierige Sachen und das sind, gibt es bestimmt tausende, Millionen solcher Szenen von Charakteren, die einfach irgendwo an einem Punkt sind, wo sie sich entscheiden müssen. Und da gibt es ganz, ganz viele Filme und Serien und was auch immer, wo dann mit so einem dritten Weg daherkommen. und sagen so, haha, da habt ihr ja gar nicht dran gedacht, jetzt haben wir dieses moralische Dilemma gar nicht mehr. So, nee, ihr habt das moralische Dilemma und ihr müsst euch jetzt für eine von zwei Seiten entscheiden. Egal, was für was ihr euch entscheidet, ist es falsch oder ja. Und ja, da, das ist für mich so ein Moment, wo mir ein Charakter nahe kommt und wo mir ein Charakter, ja, wo ich dann von mir aus denke, ich habe jetzt diesen Charakter verstanden, weil er sich in dieser Situation für die eine oder für die andere Seite entschieden hat. Deswegen, also, wie gesagt, ich sehe, dass beide schlecht sind, beide Varianten schlecht sind. Ich würde noch nicht mal sagen, die eine ist vielleicht ein bisschen besser als die andere, sondern nee, beide sind echt mies. Aber ich kann trotzdem nachvollziehen, dass es sich für die eine Seite entschieden hat und jetzt baut sich darauf auf, dann eben, wie es dann weitergeht. Ja, also sowas ist für mich absolut emotionale Szenen. Jetzt aber auch wieder, Last of Us gibt's da.
Kannst du,
so zwei, drei davon. Ja. Und
kannst du ja, das Gefühl, ja, was bei dir angeht, noch verallgemeinern, dass man da so eine Art Genre herausbrechen könnte?
Ja, also wie gesagt, alles, was moralisches Dilemma ist und wo nicht mit einer, okay, mit einem einfachen dritten Weg da sich drum rumgemogelt wird.
Okay, also ja, eiskalte Entscheidung einfach, die, ja, okay.
Ja, eben nicht eiskalt, sondern eben sehr emotionale Entscheidungen müssen da getroffen werden.
Nee, ich meine, im eiskalten Sinne von, du musst eine Entscheidung
treffen. Unausweichlich.
Genau. Unausweichlich, genau.
Naja, das habe ich zum Beispiel, ich muss nochmal drauf zurückkommen, bei dem Mr. Megorium. Das habt ihr ja nicht so richtig verstanden, warum ich den gebracht habe, oder zumindest Dave nicht. Und dort hast du, es ist wieder mit den Spoilern so furchtbar, aber dort hast du halt auch diese, du hast halt diesen Mr. Megorium, der irgendwann im Laufe des Films erklärt, der hat irgendwann mal ein paar Schuhe gefunden, was ihm so gut gefallen hat, dass er sich für den Rest seines Lebens mit diesen schon eingedeckt hat. Und er hat jetzt sein letztes Paar Schuhe an. So, und damit wirst du jetzt in den Film entlassen. So. Und du weißt, dass er gehen möchte. Das wird auch nie so richtig mal ausgesprochen, so, dass es halt das Sterben bedeutet, aber der sagt halt, ich werde diese Welt verlassen, so. Und das ist halt genau das. Die versuchen dann in dem Film auch ihn mit den verschiedensten Mitteln davon zu überzeugen, dass er das auch nicht machen soll. Aber das ist halt auch so was Unausweichliches. Das ist jetzt nicht so eine direkte Entscheidung. Ja, es wird schon so präsentiert, dass er das so aktiv macht. Aber das ist genau das. Der Film lässt dir da überhaupt keine Wahl und es geht dann auch eher darum, nicht das zu verhindern, sondern dann mit den Konsequenzen klarzukommen, mit dem, was dann passiert. Und das, ja, das finde ich auch auf jeden Fall, da brauchst du Eier dafür. Und das ist auch, was mir dann unterm Strich besser gefällt, als wenn du dann so ein Fast and the Furious hast, wo dann irgendwie in jedem Teil irgendeine totgeglaubte Figur wieder zurückkommt oder irgendwas. Das ist so lächerlich.
Erinnert mich
wo an ich mir denke, oder ja, Dragon Ball ist halt jetzt ein blödes Beispiel, ja, weil das eher anders funktioniert, aber. Das bei was halt sagst du, André?
Die DC-Serien, da ist ständig jemand totgeglaubt, ist wiedergekommen, ist lächerlich.
Ja, ja, DC hat leider da ach, auch ein schlechte Precedenz gesetzt. Mhm. Die haben ja Superman sterben lassen, weil sie einfach gesagt haben, der Charakter ist auserzählt, wir wissen nichts mehr, was wir mit ihm erzählen können. Dann lassen wir ihn jetzt einfach sterben. Und dann war er, weiß nicht, ein paar Jahre lang auf jeden Fall tot. Und dann ist er halt zurückgekommen, weil die Fans dann wahrscheinlich rumgeschrien haben. Ähnlich war es ja schon bei
Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, genau. Wo ja auch der Autor gesagt hat, so, nee, ich mag den Charakter nicht mehr, ich will nichts mehr mit dem erzählen. Ja, ich lasse ihn jetzt einfach sterben und dann war das Ende gut und dann auch wieder die Fans aufgeschrien. Und da ist es halt, ja, das kann ich dann einmal machen und einmal ist es dann auch richtig cool, wenn dann eben dieser Charakter wieder zurückkommt. Da haben wir auch im Christlichen so ein bisschen ein Vorbild. kann man einmal machen, kommt ganz gut. Aber man sollte es nicht übertreiben und nicht so oft machen. Ja. Weil dann verliert
ich feiere wieder. Das, ich feiere das.
Was,
wenn ja, ihr wieder jedes kommt? Ostern feiern wir das.
Ja, genau.
Ach, du feierst das, ja.
Also es ist ja auch so, ich habe es ja vorhin, wie gesagt, auch wieder angesprochen, wenn du wirklich einen krassen emotionalen Moment hast, das ist ja immer irgendwo mit was Schlimmem verbunden. Ne? Also die Reise bis zu dem Endpunkt, wie auch immer der ausfällt, ist halt da alles schon sozusagen Vorkasse. Also du investierst in dein Emotionssparbuch ein und am Ende wird das abgehoben. Und wenn dich halt aber unterwegs, wenn da die Sparkasse irgendwie bankrott geht, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und wir hatten ja jetzt solche Beispiele wie Buffy, wo ich ja letzte Woche gesagt habe, ja, du hast halt mit der Figur aus The Buddy halt zu dem Zeitpunkt schon über fünf Staffeln Zeit verbracht. Mhm. Und dann passiert da halt was. Oder du hast halt jetzt das Beispiel Forrest Gump. Ja, ich weiß, das war letzte Woche so, gab es verschiedene Stimmen dazu, aber ich sag trotzdem, du hast halt so deine Tour de Force mit dem Forrest Gump. Dem passiert viel Schlimmes und am Ende aber wirkt dieses bisschen Happy End, was der bekommt, umso stärker, weil der halt weiß, das ist halt unter den Umständen, mehr geht nicht mehr. Dann dieses Japan sinkt 2020, was wir jetzt extra besprochen haben, was ich jetzt nicht spoilern werde, ist halt genau so ein Ding. Und ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele von mir bringen, wo ich am Ende von der Serie sehr gerührt war, also kann ich aber auch dann noch hin und her bringen. Mhm. Aber der Punkt ist, wenn du eine Erzählung hast, die dir immer ganz klar sagt, egal was da emotional an Achterbahn unterwegs kommt, es ist am Ende des Tages egal, weil es halt nur ein dummer Comic ist, wo jederzeit alles passieren kann, dann verlierst du das komplett. Mhm. Und ich verstehe halt nicht, warum man zum Beispiel in diesen ganzen Marvel und DC Comics nicht einfach sagen kann, wir haben eh viel zu viele Figuren, dann lass uns doch mal einfach die Hälfte von denen regelmäßig austauschen. Und genau das machen die jetzt zum Glück in den Filmen im Marvel Cinematic Universe. Also ich habe jetzt am Wochenende erst wieder festgestellt, dass doch anscheinend immer noch nicht alle Menschen Endgame gesehen haben. Selbst auf so einer Comic-Convention. Deswegen werde ich jetzt nicht das Ende von Endgame spoilern, aber uns verlassen ja Hauptcharaktere auf die eine oder andere Art in dem Film. Und das ist dann, das fühlt sich verdient an, das fühlt sich richtig an und wir wissen allesamt genau, bis auf vielleicht, ich sag mal, eine Ausnahme, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, die kommen nicht zurück, weil die Filme in den 12 Jahren das nicht so angelegt haben. Und was hast du als Reaktion? Du hast als Reaktion ehrliche, ernst gemeinte Trauer im Kino. Wir hatten ein paar Leute, die geweint haben und du hast durch die Medien einen Effekt gehabt mit gewissen Hashtags, sage ich jetzt mal, wo gewisse Figuren, die wir verloren haben, wie echte Menschen, die gestorben sind, behandelt wurden. Also ihr habt es vielleicht doch mitbekommen, aber ich fand das halt total interessant nach Endgame, dass dann irgendwelche Memes durchs Internet gingen, wo sich ohne irgendeinen witzigen Überbau, ohne ironisches Augenzwinkern, wurde sich von Superheld X und Y verabschiedet. Und das, finde ich, ist eine krasse Entwicklung. Wenn du jetzt aber den Bullshit-Weg gehst, wie es die Comics machen, wäre das alles nicht passiert. Weil du wüsstest, naja, nee, da kommt dann jetzt irgendwie so ein Infinity-Kram, der die wieder lebendig machen kann, oder dann ist da irgendwie so jemand macht einen Deal mit Mephisto und dann kommt die Person aus dem Jenseits, so ein Scheiß. Warum? Mach doch nicht so einen Scheiß. Und im gleichen Atemzug, ich lese ja immer noch Dragon Ball. Gibt ja Dragon Ball Super und alles. Und ich ärgere mich da halt auch, dass Dragon Ball halt komplett das verpasst hat, das hinzubekommen. Und ich fand immer, Dragon Ball war da am stärksten, als man noch gesagt hat, Vorsicht Leute, wir haben jetzt keine Dragon Balls mehr, die euch lebendig machen können. Oder Vorsicht, Leute, neue Bullshit-Regel. Wer schon mal mit den Dragon Balls wieder lebendig gemacht wurde, der kann danach nicht nochmal mit den Dragon Balls lebendig gemacht werden. Mhm. Und so wirkte dann zum Beispiel bei Dragon Ball der Tod von Chao Su, als der das zweite Mal gestorben ist, wirklich für mich als Kind damals richtig dramatisch. Und dann kommt immer wieder irgendeine Bullshit-Regel und nimmt dir so lange alle möglichen emotionalen Ankerpunkte, bis bei Dragon Ball nur noch übrig ist. Es ist scheißegal, was passiert, weil am Ende immer alles für alle gut wird und am Ende des Story Arcs leben eh alle Figuren glücklich und in Frieden. Dann kommt wieder und so weiter. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus bin. Und ich sehe das Problem nämlich auch gerade bei One Piece, weil da habe ich mir jetzt auch viel Gedanken gemacht, speziell jetzt die letzte Woche seit unserer letzten Aufnahme, weil ich glaube, das wird bei One Piece am Ende auch viel verbauen. Also das wird irgendwann kommen, das Ende, und es wird cool und episch, aber es sind kaum Opfer auf dem Weg bis zu dem Ende gebracht worden, weil irgendwie es die Geschichte von One Piece wie durch Zauberhand geschafft hat, mit gerade mal etwa 3 oder 4 toten Figuren in der Gegenwart-Storyline auszuhalten. Und das ist zu wenig. Das ist nix. Also das schmälert irgendwie ja, auch die Erfolge der Helden. Das ist nicht so der Schwerpunkt
wahrscheinlich für Oda.
Vielleicht kommt es am Ende knüppeldick, keine Ahnung.
Genau, also das ist halt auch fast schon meine Hoffnung. Das klingt so hart, weil die ganzen unreflektierten One-Piece-Fans, die werden sagen, nein, ich will natürlich, dass alle überleben, selbst die ganzen Bösewichte, weil es kann ja sein, die werden ja, nochmal...
Ich denke mal, leider ist Oda auch so einer.
Ja, aber der Punkt ist halt, dass das wirkt halt null am Ende. Also ja, wenn am Ende einfach alle da noch sind und
konsequent sein, das finde ich gut so, ja, wenn man konsequent ist.
Aber ein gutes Gegenbeispiel, was ich immer bringe, wo ich eigentlich ganz froh ist, dass es so ist, ist nach wie vor Herr der Ringe, wo ich halt froh bin, dass es nicht krass so ein Ausdünnen der Hauptcharaktere war, weil dann hast du unterm Strich dann doch recht, sind alle recht gut durchgekommen, muss man sagen. Aber da gab es dann halt wieder andere Opfer, aber jetzt rein vom Tod her.
Ja, genau, aber das ist der Punkt. Es gab andere Opfer und ich finde nämlich, Herr der Ringe hat sehr
deswegen
wohl...
Deswegen funktioniert es ja trotzdem.
Ja, hat sehr wohl Opfer gebracht. Also gerade, das kommt halt, glaube ich, auch krasser durch, wenn man die Bücher liest, weil ja Frodo am Ende auch gebrochener wirkt.
Mhm. Ja.
Also das ist halt auch was mir tatsächlich, habe ich das auch damals im Dragon Ball Podcast erzählt, dass ich beim etwa 10. Mal Dragon Ball lesen auf einmal irgendwie die Figur des Son Goku als sehr traurig wahrgenommen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das erinnern könnt, was ich da erzählt hatte. Weil mir dann so aufgefallen war am Ende von Band 42, wie sehr sich Son Goku freut, dass der mit dem Uub trainieren fliegen kann. Und ich dachte mir, ja, stimmt. Son Goku frisst nur Scheiße nach seiner Hochzeit mit Chi-Chi. Weil dann kommt dann halt irgendwann sein Bruder und er denkt sich, ja cool, mein Bruder, oh, jetzt sterbe ich. Dann komme ich auf die Erde zurück, oh, jetzt muss ich hier zugucken, wie all meine Freunde tot gehen. Ah, jetzt bin ich halb tot und im Krankenhaus. Und jetzt komme ich nach Namek hinterher und, ach Mann, schon wieder im Krankenhaus. So, jetzt explodiert der Planet, ich bin wieder von meinen Lieben getrennt, ich komme zurück auf die Erde, ach was, ich sterbe an einem Virus, sehr blöd. Na gut, dann muss ich halt jetzt hier trainieren. Ach, jetzt bin ich ja doch wieder gestorben im Kampf gegen Cell. So, ein paar Jahre später kommt er zurück auf die Erde, alles wieder scheiße und dann darf er endlich mal in Ruhe einfach nur mit so einem kleinen afrikanischen Junge trainieren. Und da dachte ich, was für ein scheiß Leben so ein Goku führt.
Ja.
Also, ja, und das Ding ist halt wirklich, wenn du das den Figuren einfach nimmst, das Recht, Scheiße zu fressen, dann funktionieren die halt auch einfach nicht mehr, weil du dann nicht mehr connecten kannst. Also du kannst halt andere Effekte aus der Geschichte rausholen, aber wenn du wirklich ernsthaft Emotionen wecken willst, dann musst du die Scheiße in die Reihen schaufeln, so wie Yugi auf Arbeit das macht.
Das ist auch genau das.
Doch.
Es wird dann oft, und das Problem hat mir bei Game of Thrones schon mal angesprochen, wenn du einfach nur auf Bodycount gehst, guck mal, jetzt ist die Person gestorben, guck mal, jetzt ist die Person gestorben, guck mal, jetzt ist die Person gestorben. Und immer wieder willst du dadurch diese Emotionalität rausholen, wie es beim ersten Mal war. Wenn das erste Mal eine wichtige Person stirbt, dann denkt man so, oh, scheiße, jetzt ist dann wirklich ernst. Aber wenn dann reihenweise die ganze Zeit irgendwelche Leute sterben, dann ist es einfach so, okay, ist mal wieder Mittwoch.
Ja.
Dann wird die neunte Folge von 10 Folgen der Staffel, wo du weißt, da kommen, sterben die meisten. Genau.
Und dann ist es auch nicht mehr verdient. Und das ist eben das, wie du sagst, die Charaktere müssen Scheiße fressen, damit es sich, wenn sie dann gewinnen, das sich auch wirklich verdient anfühlt. Und da ist es halt nicht einfach nur so, dass links und rechts alle Leute umkippen und die dann halt zum Schluss alleine dastehen und gewonnen haben, so hey, hey, sondern da muss es eine andere Art von von Preis geben, die zahlen müssen, wo halt nicht drum geht, dass jetzt jemand stirbt, sondern ja, eben, wie man sagen, bei das Ganze, was du gerade eben gesagt hast, bei Son Goku zum Beispiel. Mhm. Dass es eben andere Wege geben muss, als zu sterben
die ganze Zeit. Was Scheiße fressen angeht, da hätte ich jetzt was. Mhm. Es wäre jetzt auch was völlig anderes erstmal an sich. Und zwar geht es mir um die Black Mirror-Folge wo habe ich es mir notiert? Nosedive. Das ist das mit diesen Credit-System bei Menschen, Social Credit System. Als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, die Folge, hatte ich mir gedacht, was für ein Riesenhaufen Bullshit. Das würde niemals funktionieren, so ein System, und habe die Folge einfach nur als Kacke empfunden. Und so ging ich dann auch raus mit der Folge. Ich fand, das war die schlechteste Folge, die ich je gesehen habe, Black Mirror. Jahre später wollte ich mich für den Nerdship-Podcast nochmal drauf vorbereiten, habe nochmal so die Black Mirror-Folgen geguckt. Ich meine, wir hatten es bisher niemals thematisiert. habe ich die Folge nochmal gesehen, wusste, dass es das System wirklich gibt, dass China so eine, jetzt schon seit ein paar Jahren diese Schiene fährt. Und da war ich dann anders investiert in diese Folge. Also mein Mind hat sich einfach gechanged, dass es okay, das ist wohl kein Bullshit, es gibt wohl Länder, die nutzen dieses System. Und diese Hauptfigur, diese Frau, die ist an dieses Credit-System gebunden und die macht ja dann eigenwillige Sachen, die das System nicht will, was als böse angesehen wird. Das ist ja eine riesige Oberflächlichkeit, was da herrscht. Und die leidet dann darunter, weil das System sie immer mehr abstraft, sie kriegt immer weniger Zugänge zu irgendwelchen Sachen, wird immer mehr eingesperrt in der Hinsicht. Und am Ende der Folge wird die ja dann eingesperrt mit auch einem anderen bösen Menschen und freuen sich über Kleinigkeiten, freuen sich darüber, dass sie beleidigen, dass sie sich gegenseitig beleidigen, dass da irgend so ein Staubkorn ist. Und das war so ein Moment, wo ich richtig hart investiert war, dass ich da richtig krass fröhlich war, aber auch irgendwie traurig, weil es irgendwie auch traurig ist, sich so über Staubkörner zu freuen. Aber es für ihre Situation einfach wie eine Befreiung war, ein Befreiungsschlag von diesem harten System. Das war ein tiefer emotionaler Wert für diese Folge. Und eben erst beim zweiten Mal gucken.
Ja, aber es ist ja auch wieder
sehr erleichtert.
Ja, auch.
Aber es ist ja auch wieder das, was ich meinte, dass ich da in diesem vermeintlich traurigen Moment ja trotzdem eine positive Message drin widerspiegelt.
Ja. Und das war so rührend für mich, unglaublich.
Ich finde, das ist halt bei ganz vielen so klassischen Tearjerker-Filmen, also so Filme, die von vornherein drauf ausgelegt sind, diesen Moment zu erreichen. Und ich glaube, das ist für die jüngere Generation, das Schicksal ist ein mieser Verräter, ne? Das ist halt so ein Film, zwei kranke Teenies, und du gehst da nicht in den Film rein, ohne zu erwarten, dass wenigstens einer von denen am Ende drauf geht. Und vielleicht passiert sowas in der Art auch am Ende, man weiß es jetzt nicht genau. Aber der Punkt ist, solche Filme haben ja eine lange Tradition. Jetzt irgendwie ist es gerade modern für Teenager, solche Sachen zu machen. Aber ein Film, der mich zum Beispiel mal als Kind ganz schön krass erwischt hat, der heißt einfach nur Dad, also so wie Vater. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Film, wo ich jetzt denke, wenn jetzt jemand wie Jochen als Halbweise den gucken würde, wäre der noch mal viel intensiver, viel krasser. Aber in dem Film Dad jetzt mal ganz speziell geht es halt drum, dass da ein Sohn erfährt, dass sein Papa im Sterben liegt und der kommt deswegen zurück nach Hause, um sich um den zu kümmern. Und der Papa wird von Jack Lemmon gespielt, ja, also kennt man ja Jack Lemmon, schätze ich mal.
Ja.
Also gerade Marlina, du hast ja jetzt hier ein seltsames Paar auch jetzt mal angesprochen. Und ich weiß nicht, von wann der Film ist, ich schätze mal so vielleicht 1990 rum, Anfang der 90er oder so, aber da war Jack Lemmon auch schon ziemlich alt. Und du nimmst das dem halt voll ab und der Filmsohn ist Ted Danson, kennt man ja auch. Und es geht halt drum, wie der Papa so nach und nach abbaut. Und du weißt genau, okay, da kommt was. Also das ist unausweichlich. Aber der Punkt ist halt, wie greift der Film das auf? Also wie bereitet der dich auf das Unausweichliche vor? Und mit welchem Gefühl lässt er dich zurück? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil solche Filme wie den gibt es ja ganz viel. Es gibt auch einen, ich glaube, mit Sally Field, wo die nochmal so ein Familientreffen machen und die sagt dann noch, hey Leute, na, wisst Bescheid, ich habe Krebs und nochmal so ein Treffen wird es wahrscheinlich nicht geben. Und immer halt so dieses, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit der Prämisse? Und die Filme haben eigentlich immer gemeinsam, dass die natürlich am Ende ihre Verabschiedung von der entsprechenden Figur noch haben, aber halt immer auch so einen Hoffnungsschimmer irgendwie durchbringen. Oder dass die halt sagen, hey, aber ich hatte ein gutes Leben oder die haben dann nochmal eine gute Zeit am Ende oder wie auch immer. Und es ist ja aus einem guten Grund ja wahrscheinlich auch so ein super beliebtes, erfolgreiches Genre. Ich habe jetzt Honig im Kopf nicht geguckt als einziger Mensch in Deutschland auf der Welt. Aber ich schätze mal, dass der Film genauso
so ein Mensch.
Ich auch.
Ich schätze mal, dass der Film genau die Story auch hat. Ich würde jetzt auch mal 10 Euro drauf wetten, dass am Ende von dem Film Didi Hallervorden stirbt.
Würde ich auch sagen.
Aber ich wette auch genauso 10 Euro, dass das nicht so ein, wir sind jetzt einfach nur traurig Ende ist, sondern das andere ist halt, dass ich ja wette, dass das trotzdem irgendwie auch eine positive Grundstimmung am Ende hat. Also ich denke nicht, dass dann Didi Hallervorden nochmal im Sarg gezeigt wird, Ende. Sondern dass dann irgendwie so die Familie nochmal zusammenkommt und nochmal was Nettes über den Opa erzählt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was ich André gerade schon wieder so.
Nee, amüsiert. Ich muss an Til Schweiger denken, dass er dann einfach genau dieselben Gesichtszüge hat wie immer.
Okay. Naja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich würde jetzt einfach mal die steile Hypothese in den Raum reinwerfen, dass so die krassesten Tierjerker-Sachen immer mit was sehr Positivem trotzdem ihren traurigen Höhepunkt kombinieren.
Ja, aber da musste ich kurz reingrätschen. Das ist ja eigentlich bei jedem Film so, dass du immer auf dein Happy Ending ungefähr ausgelegt bist, weil du kannst, also ich kenne selten einen Film. Naja, zumindest mehr oder weniger, dass es irgendwie immer so mehr oder weniger gut ausgeht.
Naja, da gucke ich vielleicht einfach andere Filme als du.
Ja, okay. Weil bei ist mir halt ist das jetzt so, wenn ich dann nochmal kurz meine Filme droppen darf, ich glaube, im Podcast hatte ich das gar nicht erwähnt. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Im Winter ein Jahr von Caroline Link. Ich reiß kurz an, worum es geht. Es geht darum, dass sich der Bruder der Hauptdarstellerin vor einem Jahr eben umgebracht hat. Und es geht darum, wie die Familie damit umgeht.
Die Zeit und zurückreißen.
Nee, das geht so wirklich. Also, es geht darum, wie die Familie mit dieser Trauer umgeht. Und ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern. Also, aber das ist halt so der Grundgedanke dessen und es ist. Es ist auch eher so ein Tearjerker, wie du das so schön sagst, Dave. Aber für mich ist das ganz emotional, weil du da wirklich mit diesen Emotionen konfrontiert bist und nicht dieses, über den gesamten Film entlang, aber trotzdem fühlt es sich so nüchtern an, so plain, so. Ich nenne es immer gerne deutsche Nüchternheit, die man auch zum Beispiel bei Krimiserien oder sowas immer hat. Es ist immer so ohne Emotionen, aber der hat mich dann trotzdem übelst gecatcht. Also wenn man die Chance hat, empfehle ich jedem, den anzusehen. Perks of Being a Wallflower, beziehungsweise vielleicht lieber morgen. Das geht eher so in die Richtung von diesem, ach, wie hieß der jetzt gerade noch, Dave?
Schicksal ist ein mieser Verräter.
Genau, danke. Der catcht mich auch emotional, aber ich weiß gar nicht, der ist schon auch auf Emotionen ausgerichtet, aber eher auf eine andere Art und Weise. Das sind so die ich zum Beispiel eher sehe. Aber ich habe mich jetzt im Vorfeld auch nochmal informiert. Also ich habe jetzt einfach mal den Trick gemacht. Ich habe die traurigsten Filme überhaupt gegoogelt.
Ach, oh Gott, okay.
Und da kamen teilweise halt wirklich so Filme
Platz 1, Love Story.
Huh? Es gab auch E.T. mal auf irgendeiner Liste.
Ja,
ich habe das auch gemacht.
War bei einem
ich denke,
drin.
Nee.
Wo ich wirklich den recht geben muss, ist The Green Mile.
Oh ja, das ist richtig gut gewesen.
Auch, also, ja, aber das
kommt
ist
auf die Liste
so
halt an, ne?
Ja, und oben ist natürlich auch viel mit dabei.
Mhm.
Den hatten wir aber ja schon mal. Mhm. Und halt, es ist auch viel so Kram wie PS I Love You
ja,
oder sowas.
Das fand ich auch
und
nicht
und
so
sowas
gut.
Einfach. Habe ich nie gesehen oder Titanic habe ich auch nie gesehen.
Ach so.
Krass,
aber
okay.
Es ist halt viel so dieses in Anführungsstrichen Weiber-Kram, was halt so emotionalisiert wird.
Das ist schon wie eine Art Drama-Genre.
Nicholas Sparks
ja,
hat
ja.
Mal.
Achso, und welchen Film ich noch kurz droppen will, ist Remember Me, falls den einer von euch gesehen
Remember
hat.
Ja, klar. Gab es auch auf der Liste, ich weiß nicht, ob ich den gesehen hatte.
Es ist alles, der, also jetzt wurden viele Filme genannt, wo ich ja. Mir denke, hey, wo ist denn da das, wo man weinen soll, ehrlich gesagt.
Ja. ich habe mich ja auch wieder super gut nicht vorbereitet, weil jetzt nicht klar war, ob wir die Folge heute aufnehmen oder nicht. Und habe ja geschrieben in unserer Gruppe hier, gebt mir nochmal eure Liste und ich gucke meinen Film an. Habe ich gemacht. Es ist geworden Super Beste Freunde. Und das ist ja eigentlich mehr so ein Wohlfühlfilm, dass zwei Fronten aufeinander geraten, aber den Spaß ihres Lebens haben. Und das ist jetzt nicht das Drama-Genre, was ich mir gewünscht hätte, aber es ist trotzdem ein echt guter Film gewesen. Es gab dann am Ende eben die Zusammenkunft von allem Aufgebauten und da hat es mich dann schon zu Tränen gerührt.
Ja.
Und das fand ich schön. Das war einfach immer schön.
Ja.
Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen als Tierjoker.
Da habe ich mir vergessen, um welchen Film ging es gerade?
Super beste Freunde.
Ach ja,
super
beste Freunde.
Ziemlich beste Freunde.
Ziemlich beste Freunde, sorry.
Ich dachte, du sagst das absichtlich.
Nein!
Ja, ich dachte auch wegen dieser South Park hier, die Superhelden aus der Religion.
Nein.
Ja, also wir haben es ja schon oft genug gehabt, so dieses Thema. Es hat ja immer was mit so deiner eigenen Geschichte zu tun, wann du die Filme guckst und so weiter. Tatsächlich, ihr habt jetzt gerade so viele Filme genannt, wo ich bei keinem einzigen, bis auf vielleicht zwischendurch mal eine Ausnahme, gesagt hätte, ja, stimmt. Aber so kannst du es halt nicht rechnen. Ja,
ich kann es ja auch nicht genau fassen, weil es war jetzt nicht so dramatisch an sich, was du dort gesehen hast, sondern es war die Summe des Ganzen, was du durch den Film hindurch durchgemacht hast mit. Und dann war das irgendwie schön und dann kam es nämlich, dass ich geweint habe, aber ich habe auch gedacht, warum weine ich jetzt?
Freunde wüsste ich gerade gar nicht, wo dann sozusagen das Ventil geöffnet wird.
Das ist der ganze Film baut
also,
das so auf und dann hast du halt
Film
zum
spoilern.
Schluss diese.
Da müsstest du den Film mit spoilern, um das zu erklären.
Ja.
Also, oder
ich finde, der Film macht auch ganz viel über seinen, Soundtrack.
Die trennen sich wieder und der im Rollstuhl sitzt, der opfert dann auch viel, also der lässt viel beiseite legen, vernachlässigt viel auf einmal. Und zum Ende hin wird das dann wieder wieder, kriegt das wieder seinen Bogen, seinen gerundeten Bogen, dass das wieder alles gerade gebogen wird, sage ich mal, dass das dann so schön ist, dass mich das zu Tränen gerührt hat.
Ja, ich weiß schon, was ihr prinzipiell meint. Ich meine halt nur, ich habe den Film halt damals im Kino gesehen, das ist auch schon ewig her. Ich kann mich halt jetzt nicht erinnern an den Moment, wo der Film so sagt, hey, hier übrigens, jetzt kannst du weinen.
Ja, den gibt's nicht so richtig. Das ist ja das. Das ist das Komische, warum ich habe mich selbst gewundert, warum weine ich jetzt? Ich finde es zwar traurig, aber warum, oder rührend eher, aber ich weine trotzdem und das war krass. Also hat mich überrascht, überwältigt, sage ich mal. Jetzt ist die Frage, ob du da nicht auch weinen könntest, Dave. Durch Corona habe ich ja viele Dokus geguckt.
Ja.
Und kam dann irgendwann auch zu so einem Mehrteiler-Doku über den Holocaust.
Ja.
Und irgendwann gab es dann diese Stelle in der Doku, wo es um diese ganzen schlimmen Sachen, der ganzen Verbrennen mit den Menschen und wie viel werden die Menschen behandelt. Und das war auch so in der Doku ein Moment, wo ich anfing zu weinen, weil ich das so grausam fand und so Wut in Brand auch war, dass es sowas jemals wirklich gab. Man glaubt nicht in der Doku, dass das jemals existiert hat, aber es passierte einfach und da war auch eine gewisse Verzweiflung drin und da kann ich mir nicht vorstellen, dass du da nicht auch irgendwie ein Tränchen vergießen könntest.
Oder halt, stopp! Der Junge im gestreiften Pyjama.
Ja, Mann, du hast meinen Aufbau zerstört! Egal. Ist eigentlich egal, weil ich hatte eben überlegt, ob ich Schindlers Liste gucke heute, aber die 3 Stunden waren mir dann doch zu lang, dass ich mich dann eben für ziemlich beste Freunde entschieden habe. Und habe dann eben entdeckt, für mich jetzt so noch zu gucken, eben den Titel, den du genannt hast, Marlina. Und würde halt fragen wollen, lohnt sich's denn? Also es geht ja um Holocaust. Es ist wohl ein Thema, was mich sehr berührt. Weil ich habe auch gemerkt, durch unsere Gespräche jetzt über das traurige Thema-Ding, ich habe immer gedacht, Comedy ist so, da musst du immer einen gewissen Humor bedienen, damit das einen interessiert an dem Film, weil es ja so viele Humorsachen gibt. Und ich habe immer gesagt, ja, Drama ist immer Drama, da gibt's keinen Unterschied. Aber durch euch merke ich, nee, ich habe mich hart geirrt. Drama kann so viele Facetten annehmen, eben was einen interessiert. Es gibt Hachiko, da geht's um den Hund, hat mich nicht so investiert, wie Hundebesitzer da bestimmt übelst hart weinen würden. Und andere Sachen, die wir eben schon beredet haben. Es ist halt krass. Und ich glaube, so Holocaust-Dinger, die würden mich wirklich hart kippen zum Weinerlichen. Und bin gespannt, was rauskommt. Also ich weiß auch nicht, ob Schindlers Liste da auch wirklich super...
Schindlers Liste ist ein toller Film, aber hat bei mir zum Beispiel gar nicht das ausgelöst. Okay. Ich war trotzdem sehr emotional am Ende von Der Vorleser, komischerweise. Okay. Also es ist halt so, hat man so seine Trigger, also keine Ahnung, das kann man manchmal ganz schlecht erklären.
Ja, beim Recherchieren nach den top traurigen Filmgedöns kam es eben auch Schindlers Liste und da hieß es so in der Kurzbeschreibung, ja, bis zum Ende hin wird keiner drüber hinwegkommen zu weinen, weil das so traurig ist. Und war ich investiert und wollte halt eben gucken, aber es war mir gesagt, wird zu lang, bis wir jetzt hier aufnehmen. Deswegen, ich werde es noch nachholen. Und ja, vielleicht machen wir ja noch einen dritten Teil oder vielleicht
erwähnen wir es im Abschnack. Ja, auf alle Fälle. Also das ist halt, das ist ja ein Füllhorn.
Ja.
Und wie gesagt, mir fällt halt nur auf, wie unterschiedlich wir da ticken, weil ich habe ja bisher eigentlich nur so 2 Sachen von meiner Liste genannt letzte Woche, diese Woche jetzt nichts. Und ich will euch ja da auch nicht zu nahe treten und deswegen lasse ich euch da einfach erzählen. Ich denke immer, wenn ihr die Filme, die ihr nennt, wie gesagt, entweder fehlen mir halt da die Punkte, wo ich dann halt sehe, ach hier... Zum Beispiel dieses Wallflower-Ding, was Marlina angesprochen hat. Ich habe jetzt immer nur den deutschen Titel im Kopf gehabt, den ich jetzt aber in dem Moment auch vergessen habe. Wie heißt denn der auf Deutsch?
Vielleicht lieber morgen.
Vielleicht lieber morgen. Es ist, ich will jetzt gar nicht so, wenn dir dich so emotional wird, gar nicht sagen, was ich von dem Film generell halte. Deswegen, ich meine halt nur... Das ist auch so ein Film, wo ich jetzt nicht mal wüsste, wo da der Tränenmoment sein soll. Aber ich kann ja auch nicht in eure Seelen reingucken und weiß ja nicht, was ihr beim Gucken für einen Film in euch drin noch mitlaufen habt, wo da eure eigene Biografie anspringt, wo ihr sagt, okay, hier das, was hier den Teenies gerade passiert, da kann ich mich gerade voll mit identifizieren und deswegen in dem bestimmten Punkt löst jetzt bei mir was aus. Also wenn wir jetzt bei dem Thema Teenie-Filme bleiben, also ein Film, der mich sehr berührt hat als Kind, ist Stand By Me, der auch heute noch für mich halt eine ganz besondere Rolle spielt. Und wenn ich da versuche, da irgendwie eine Begründung drin zu sehen, natürlich, weil das sehr tragisch ist, was da am Ende in dem Off-Kommentar noch kommt. Vor allem, weil du dann halt auch so diese
Melancholie ist das.
Ja, es ist eine Melancholie auf alle Fälle, aber da habe ich auch zum Beispiel wieder viel mich drin gesehen in diesen Jungs. Also jeder dieser Jungs hat irgendwie Charaktereigenschaften, die ich von mir kenne. Und so diese Gesamtheit dieser vier Jungs ist halt irgendwo eine gute Repräsentation von Jungs in dem Alter, in allen Generationen, wenn sie denn rausgehen. Ich glaube, in der heutigen Zeit würde der Stand bei mir nach 5 Minuten vorbei sein. Hey, hast du Bock mit uns den Bahnschienen lang zu gehen, um halt da so eine Leiche zu finden? Nö, ich zock Minecraft. Okay, ich eigentlich auch. Ende. Ja. Das ist das Traurige dran. Aber ich glaube, alle Kinder, die damals rausgegangen sind, die können sich da wieder drin erkennen. Auch wenn man jetzt nicht vielleicht unbedingt am Ende seiner Reise mit einer Leiche belohnt wurde, so der Weg. Da kann jeder
mit. Ich sehe den Film mittlerweile anders. Ich habe den ja auch schon oft gesehen. Und jetzt, ich glaube, das erste Mal wieder, seitdem ich Vater bin. Und jetzt sehe ich den auf einmal ganz anders und nochmal mit einer ganz anderen.
Mit neuen Erfahrungen, wie ich mit Black Mirror, mit der Black Mirror-Folge.
Seitdem du Vater bist, oder?
Nee. Nee, ich meine, dass du nochmal eine neue Perspektive gewonnen hast. Mit neuen Informationen.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja.
Ja. Ja, das ist es halt. Und, ich staune ja auch schon, wie ich dann immer mal so raushöre, sowas wie über E.T. Wein, nicht mit mir. Wo ich mir dann schon denke, ach Gott, das wäre nur bei mir so einer dieser Top 5 Filme, was so Emotionen anbelangt. Aber wir hatten ja die E.T.-Folge, ich will sie jetzt gar nicht nochmal so aufdröseln, aber genauso kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die bei Stand By Me absolut überhaupt nicht reagieren. Also zum Beispiel jetzt gerade diese aktuelle Generation, speziell Jungs, würde mich mal interessieren, ob die da noch irgendwie connecten können mit 4 Jungs, die einfach rausgehen, um ein Abenteuer zu erleben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das halt auch jetzt das erste Mal eine Generation ist, für die das halt dated ist. Und ja, es ist halt irgendwie alles natürlich im Wandel, aber ich habe halt so meine Filme, glaube ich, einfach schon zusammen. Und ich glaube halt auch, dass es immer schwerer wird, noch neue Filme oder Serien auf diese Liste zu packen.
Also ich müsste selber noch wühlen, aber es sind dann meistens eben auch nicht Filme, sondern vielleicht auch Serien, wo das mich sehr bewegt hatte. Und meistens dann eben was Rührendes, wo ich jetzt nicht unbedingt weinen musste, aber mich eben sehr beschäftigt hatte. Und das war zum Beispiel bei Doctor Who. Die Folge heißt Die Inversion gegen die Zygonen. Und da ging es um diese Antikriegsrede, die er da hielt. Und das hat mich sehr lange beschäftigt, nachdem ich die Folge gesehen hatte, weil ich das so völlig mitgefühlt habe.
Mama, mit dem, Kontext, was er auch argumentiert ich weiß gerade nicht mehr, was das ist. Waren oh die Gott, Zygonen, die das Aussehen das ändern?
Ja, ich glaube, die konnten ihr Aussehen ändern. Ich glaube, das ist auch so eine, vielleicht auch eine Analogie zu den Zylonen von Battlestar Galactica, aber da ging es einfach nur darum, dass sie wie hieß sie nochmal, Clara? War das Clara?
Ich weiß ja nicht, von welcher Staffel du
ich muss erstmal definieren. Es geht um den Doktor, den jetzt jüngsten Mann, den weil jetzt gibt es eine Frau, glaube ich.
Capaldi.
Ne? Ja. Capaldi, genau. Okay. Peter Capaldi. Und der muss irgendwie versuchen, die geklonte Begleiterin zu überzeugen, nicht diesen bösen Knopf zu drücken. Und der macht das auf eine Weise mit Argumenten, die ich so
tiefgreifend
fand.
Geht's um die Ministeriumsmitarbeiterin mit dem Schal? Die mit der Pille, glaube ich auch?
Nee, also
die, schon die normale Companion Clara.
Also ich meine, die Clara, die ihr, es ist erstmal die Begleiterin, die ihr nicht so geil fandet, das habt ihr am Dr. Who Podcast.
Ich habe über, ach Gott, das ist gerade ganz komisches Gespräch. Erstens, ich habe nichts gegen die Clara und zweitens, ich weiß immer noch nicht so richtig, auf was du hinaus willst, André.
Mann, ich will nur hinaus, dass die Rede so bewegend war für mich, dass es so krass mich beschäftigt hat und mich berührt hat einfach.
Ja, mich hätte ja der Kontext interessiert. Und,
ja gut, okay.
Weil ich, ich kann das halt nicht sehen, aber ich weiß nicht, von was du redest.
Oh. Es geht nur, es ging doch am Ende jetzt nur ums Emotionale, Dave.
Ja, aber du bringst ein Beispiel, was ich gerade überhaupt nicht einordnen kann und das tut mir leid.
Ich kann dir mehr nicht sagen, weil ich ja nur herleiten muss von einer Folge, die ich vor gefühlt 3-4 Jahren gesehen habe.
Das ist im Prinzip die Aussage, du hast mal was gesehen, was dich berührt hat, das war eine Rede.
Genau, eine Rede. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe mich jetzt selbst analysiert, was mich jetzt aufgrund unserer Gespräche so bewegt am besten. Und das sind halt so, ich glaube, kolossale Sozialprobleme, was eben bei Dr. Who wegen die Welt könnte zerstört werden, aber auf geerdete Weise noch in dem Sinne. Und wo ich auch gemerkt habe, da war ich sehr investiert, war eben Chernobyl. Das war ja auch eine Riesenkatastrophe. Hat ja auch damit zu tun, dass es eben mal so passiert war. Und beim Holocaust ist es ja dann wohl genauso, aber es ist ja immer irgendwas mit gehobenes soziales Problem, was sehr tiefgreifend sein kann und sehr zerstörerisch. Und
ja, ich glaube, was
ich glaube, das halt bewegt hast, mich so am meisten.
Du reflektierst ja automatisch auch. Also du hast ja nicht zum Beispiel Tschernobyl isoliert, sondern wie wir auch in dem Podcast, der leider eine schlechte Tonqualität vor hat, festgehalten hatten, das ist ja eine Analogie zu zum Beispiel der Situation mit unserer Umwelt aktuell. Und wenn du eine Holocaust-Dokumentation guckst, und ich habe zwar jetzt vielleicht nicht die gesehen, die du angesprochen hast, aber ich habe in meinem Leben Dutzende Holocaust-Dokumentationen geguckt. Natürlich sind die schockierend und traurig und alles, aber leider halt auch irgendwo immer aktuell, gerade wenn du jetzt eine AfD hast, die politisch so stark ist.
Ja.
Und du guckst ja nicht isoliert was an, was vor 70 Jahren passiert ist, sondern du guckst dir was an, von dem du weißt, da gibt's heute noch viele Vollidioten, die leugnen das. Oder da gibt's heute noch viele Vollidioten, die klatschen da High Five drauf ab. Oder es gibt heute noch viele Vollidioten, und die da einfach ganz pauschal nichts draus mitgenommen haben. Und die halt dann ohne Vorbehalte eine AfD wählen. Ne? Und solche Sachen, glaube ich, also das nimmt dir halt dann so auch ein bisschen den Mut und aber das ist so eine Verzweiflung, die da
was mit ich durch die AfD gelernt habe oder generell dann, du darfst ja den Holocaust nicht leugnen, weil das steht ja im Gesetzbuch und das wusste ich vorher nicht. Weil normalerweise darfst du ja deine Meinung sagen und äußern, das aber
ja
wenn
es darum Meinung geht, an sich
ja, und wenn es darum geht, dann bist du dran. Dann kannst du vor Gericht hoch verklagt werden, alles.
Ja, das ist und ja allgemein.
Meines Erachtens aber verdient, bekannt. Wenn da jemand das leugnet. Also, nee. Ich will jetzt nicht zu politisch abdriften.
Ja, der Begriff Meinungsfreiheit wird sehr oft falsch verstanden.
Ja. Meinungsfreiheit heißt ja nicht, den anderen die Würde zu nehmen. Das vergessen ja eben auch viele.
Genau, du kannst doch nicht in Ausübung deiner Meinungsfreiheit irgendwie Kinder vergewaltigen oder was.
Ist das nur meine Meinung?
Genau. Meiner Meinung nach ist es völlig okay.
Ja.
Da, wo du das gerade sagst, Dave, mit dem Kindervergewaltigen.
Jetzt bin ich ja gespannt, was das für eine Überleitung ist.
Ich habe gestern, weil ich eine Doku über Colonia Dignidad gesehen habe, den Film mal angeschaut. Vielleicht ist da auch was für dich, André.
Okay, nenn nochmal den Titel.
Ich weiß noch nicht, wie ich ihn fand. Ich muss mir da nochmal Gedanken zu machen.
Okay, du bist einfach noch durchgewühlt emotional. Oder
nee,
zu
das nicht, aber ich muss nochmal überlegen. Also prinzipiell fand ich ihn nicht schlecht. Also ich würde schon sagen, dass man sich den anschauen kann.
Okay. Ich stand mal kurz davor.
Und wenn du gut geschriebene Antikriegsreden magst, dann kommt mal Charlie Chaplin, der große Diktator.
Große Diktator.
Ja gut, das ist auch, sein. ja, genau. Aber die kenne ich eben und ich finde die von Dr. Who eben besser. Das ist meine Meinung. Ja, ich hätte noch was von der Anna Backhausen. Ich hatte mit ihr heute so geschrieben. Ich kann es nur erwähnen, was sie kurz gesagt hatte, aber vielleicht könnt ihr ja darüber reden. Anna ist ja irgendwie Erzieherin oder irgendwas, hat sie gesagt?
Ja, stimmt das soweit? Okay. Ihr Freund.
Ja, ihr Freund, okay, weil sie hat, meint, sie beide sind. Die hatten halt The Florida Project gesehen.
Naja.
Das ist, habe ich den Trailer von ihr bekommen. Das ist ja irgendwie so ein mit Kindern, also ich habe den selber nicht gesehen, mit Kindern irgendwie und mit so Jugendlichen und Erwachsenenproblemen, irgendwie sowas. Und da haben die wohl sehr Rotz und Wasser geheult. Und jetzt wäre meine Frage, habt ihr den auch gesehen und könntet ihr da mitgehen oder gibt's da Unterschiede?
Der Florida Project, ist das nicht der, der direkt neben Disneyland spielt?
Könnte sein. Also in dem Trailer sieht man sehr bunte Häuser, sag ich mal.
Also ich bringe jetzt vielleicht gerade die Filme durcheinander. Also wenn es der ist, der neben Disneyland spielt, dann habe ich den gesehen. Mhm. Also ich habe da nicht ich habe ja generell noch nie bei einem Film in dem Sinne geweint, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, dass der in dem Sinne traurig war. Aber okay. Ich lasse das den beiden. Das, ja. Also das ja, ist völlig in Ordnung.
Aber ich finde das immer so schlimm, wenn du das sagst. Ich finde, das ist ein ganz großes Defizit, was du hast, weil ich bin da echt ganz stolz, dass ich das kann, beziehungsweise stolz ist halt falsch gesagt, aber ich bin da echt glücklich drüber, das weil ist auch eine gewisse ich Erziehung. Sachen so ganz anders wahrnehmen kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass mich das alles nicht berührt, das würde mich
komplett fertig machen. Nee, du darfst das nicht falsch verstehen. Also was heißt nicht berührt? Weil das sage ich ja überhaupt nicht.
Das jeder klingt trauert immer alles anders. So zynisch.
Na, jeder trauert anders. Also,
die genau.
trauert
ja,
halt anders
also,
als du.
Ja, schon, aber.
Und das kannst du ihm ja nicht nehmen.
Genau.
Nee, also aber das ist so. Ich will sie mir auch nicht nehmen, ich will sie mir ja geben.
So. Du kannst mir das nicht geben. Du kannst mir mich halt so auf die Nase hauen, dass da die Tränen
verlieren. Und jetzt weinen.
Aber der Punkt ist halt. Natürlich gehe ich auch mit, wenn du das so nennen willst, mit einer zynischen, analytischen Sicht an die Filme ran.
Und, so nüchterner.
Und, nee, was heißt nüchtern? Also von vornherein ist vielleicht mein Blick ein bisschen nüchterner. Aber ich will ja gerne investiert sein. Und wenn ein Film das schafft, dann ist das schon eine krasse Leistung von dem Film. Es passiert halt nur praktisch nie. In meiner Kindheit häufiger noch, also dass ich da halt auch mal, dass ich halt schon mal ernsthaft dann auch gerührt oder traurig war. Also wie gesagt, sowas wie E.T., aber dann habe ich den halt aber auch mit 5 Jahren oder so das erste Mal gesehen oder halt den Forrest Gump, den ich angesprochen habe, den ich mit, ich weiß nicht, 9 Jahren oder so gesehen habe. Und das dünnt dann immer mehr aus. Also je näher das an das Jahr 2020 ranrückt, was ich so an Filmen sehe, desto seltener wird das. Und dann kommt halt nochmal so ein Mary and Max und dann kommt nochmal ein Toy Story 3 und viel mehr ist da halt aber auch nicht.
Ja, und das verstehe ich schon alles, aber ich finde das furchtbar. Also
ja,
das
nee, aber worauf ich noch hinaus will, aber der Punkt ist, es ist ja nicht so, dass es generell halt nicht klappt. Es ist halt nur, dass da was so analytisch verbaut ist, aber selbst wenn es klappt, ist das immer so ein bisschen gedrosselt, das ist ganz klar. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich generell niemand bin, der in dem Sinne weint, weil er traurig ist. Und das meine ich auch gar nicht irgendwie wie abwertend den traurigen Ereignissen gegenüber. Aber auch gerade, wenn bei mir in der Familie jemand stirbt, was ja leider manchmal vorkommt, dann kann ich da einfach nicht weinen. Also ich kann da nicht so loslassen oder sowas. Und ich habe das letzte Mal auf die Art geweint. Das war 95, 96 rum. Da ist ein Wellensittich von mir gestorben. Und da habe ich so viel geweint, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe dann danach halt nichts mehr übrig gehabt. Und danach sind auch noch ein paar andere Haustiere gestorben. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, vielleicht liegt es speziell an dem Faktor Haustier. Aber da habe ich dann auch nicht mehr geweint. Klar war ich dann immer traurig und hängt dann auch noch einige Tage und Wochen da diesem Tier nach oder diesen Menschen, wenn die halt sterben nach. Aber das ist einfach was Physiologisches in erster Linie, dass ich nicht weine, aber es ist auch noch wirklich was im Kopf, dass ich so das Gefühl der Trauer vielleicht auch einfach nicht so krass, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es klingt, als wäre ich ein totales Monster. Aber ich bin dann vielleicht einfach auf einer anderen Seite dieses Spektrums, wo die Marlina ist mit ihrer Übersensibilität, dass ich dann das erstmal alles sehr stark sacken lasse und da gleich wieder das zerdenk, aber auch viel in Gedanken dann mich von sowas ablenke oder mehr dann in so eine Gedankenschleife so reingedrückt werde. Und um das mal vielleicht aus einer anderen Warte raus zu betrachten, ich rede ja auch gern mit Leuten, mit denen ich zum Beispiel einen Film oder eine Serie gucke, die Leute sehr hart trifft, wo die sehr, sehr viel weinen und bespreche das dann mit den Leuten auch. Gerade was, wo ich selber auch gerührt bin. Und für mich vielleicht immer noch so das Krasseste, mein Platz 1 und 2 aller Zeiten, einmal das die letzte Folge von dem Anime Die Schatzinsel, was ich ja schon häufig auch in irgendwelchen Konstellationen besprochen hatte, was für mich bis heute auch noch so eine der besten letzten Folgen überhaupt ist, und die letzte Folge von Six Feet Under, was auch eine meiner absoluten Lieblingsserien immer noch ist. Und beide Serien haben halt sehr viel Vorlauf und Charakterentwicklung und machen am Ende mit den Charakteren was ganz Bestimmtes, weil beide Serien sehr ähnlich sich von den Zuschauern verabschieden. Nämlich auch mit so einem Flash-Forward, wie es dann später auch mal Scrubs versucht hat, bloß halt nicht so gut. Und das trifft mich extrem, sowas. Und Six Feet Under ist so ein Ding, wo ich auch sage, also wenn diese Tränenkanäle bei mir nicht so verödet wären, ich könnte wahrscheinlich 5-mal die letzte Folge Six Feet Under hintereinander angucken und hätte wahrscheinlich jedes Mal diese krasse Reaktion. Und ich habe aber zum Beispiel Six Feet Under auch mit meiner Sue die letzte Folge geguckt. Die hat auch sehr extrem und reagiert emotional. Und dann sogar in so einem Maß, wo ich dann schon irgendwann mal auch eingreifen muss und trösten muss, und dann bespricht man das. So, was haben wir denn jetzt erlebt? Warum reagieren wir denn jetzt so, wie wir reagieren? Und ich bin dann aber jemand, der dann noch sagt, okay, das war jetzt krass oder das war schlimm, aber ich bin dann auch gleich wieder in so einem Modus, wo ich mir dann aber versuche, auch die positiven Aspekte wieder rauszuziehen. Und dann, ja, von wegen, ja, aber diese Person hat ihre Schuldigkeit an der Welt getan, die hatte doch ein gutes Leben bis dahin. Und ja, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Und das hat jetzt gar nicht unbedingt für mich so eine finale Wichtigkeit, dass da eine Träne aus dem Auge rauskommt.
Ja, das plant man ja aber auch nicht. Das ist halt so deine Herangehensweise, und ich finde
es so. Nein, es ist ja keine Herangehensweise, es ist eine körperliche Reaktion. Also ich
naja, das schon, auch ja. Nicht. Ich meine das jetzt auch schon so, dass du quasi das so verarbeitest. Dann
ja.
Ich plane ja dann auch nicht zu weinen oder so. Das ist ja dann wirklich so, was einfach passiert. Und ja, dann ist man dann halt einfach unterschiedlich.
Das, also ich habe ja auch, so. Ist jetzt so, es kommt so komisch rüber, dass ich da jetzt so einen langen Monolog darüber haben muss, aber es ist halt wirklich was, wo ich ganz oft merke, dass ich dann so eine Erklärungsnot so reingedrängt werde von der Gesellschaft. Gerade auch wenn du bei einer Beerdigung stehst und sich dann schon so Leute wundern, ne, warum weint der nicht? Und wo ich mir denke, ja, aber also wenn ihr wüsstet, wie traurig ich bin. Und vielleicht ist es halt auch irgendwie so, dass man sich das so abtrainiert hat, weil man ja der starke Mann immer sein muss und in einer Familie voller starker, selbstbeherrschter Männer aufgewachsen ist. Und dann gilt es vielleicht auch als unschicklich öffentlich zu weinen, und irgendwann drückst du dir das so lange mal weg, bis es irgendwann halt gar nicht mehr erst kommt. Ja, und ich will auch gar nicht bezweifeln, dass das nochmal passiert. Das kommt bestimmt nochmal irgendwann. Also wenn dann der Auslöser besonders krass ist. Aber ich behaupte einfach mal, dass sich die klassische Trauer nicht in einer abgeschwächten Version deswegen automatisch erlebt. Das speziell in Bezug auf Filme. Es ist wie bei vielen anderen Sachen auch, dass ich da natürlich ein bisschen analytischer die Filme gucke und dadurch mir ein bisschen was verbaue. Aber wenn ein Film mich richtig emotional catcht, oder vor allem eine Serie, wo es halt eher klappt, dann erwischt mich das natürlich auch voll. Ja? Und wie gesagt, Geheimtipp, Six Feet Under und die Schatzinsel. Hätte ich gedacht, das funktioniert bei jedem Mensch auf der Welt. Dann habe ich aber auch Leute wie unseren lieben Freund Roy, dem ich halt nur wegen der letzten Folge das komplette Six Feet Under oft geschwatzt habe, weil ich weiß, dass der auch da schwer zu catchen ist. Und der guckt dann die letzte Folge, was für mich so das Krasseste überhaupt ist. Und der so, oh, ich habe mich da übelst geärgert und ich habe es dem richtig gegönnt, dass die alle sterben. So nach dem Motto, wo ich mir denke, ja, okay, das ist auch... Meine Tier-Jerker funktionieren halt nicht universell, siehe. Halt auch wieder E.T. und Forrest Gump. Deswegen verurteile ich das halt auch nicht, wie da andere Leute bei irgendwas reagieren. Ich wundere mich halt nur.
Also ich würde sagen, du bist schwerer zu Tränen zu rühren, also sehr viel schwerer. Aber du nimmst die Trauer ja trotzdem mit.
Genau.
Und du bist ja auch investiert und du zeigst es dann halt nur nicht, weil so wie es, wie du in Erklärungsnot gerietst, klang es halt wirklich so wie, ja, juckt mich halt nicht, was da passiert. Aber das ist ja wieder auch falsch. Nur weil du keine Tränen vergießt, heißt das nicht, dass du nicht traurig betrübt bist.
Genau. Und ich finde es auch nicht schlimm übrigens, wenn da jemand weint. Ich freue mich dann sogar für den Film zum Beispiel. Also ich habe mich ganz sehr gefreut, als bei Avengers Endgame dann die Leute in Dresden so nach und nach da in sich so zusammensanken und so ein paar Typen dann bei mir auch in der Reihe, wo ich gemerkt habe, oh, guck mal, dieser 2-Meter-Schrank, der vergießt jetzt ein paar Tränchen. Ich finde, das ist was ganz Tolles. Ich finde es auch toll, wenn auch gerade Männer diese Fähigkeit haben. Und ich finde es auch toll, wenn ein Film das schafft, es sei denn, es ist halt wirklich der dümmste Scheißfilm, der das super manipulativ das hinbekommt, weil ich dann manchmal schon denke, ach komm Leute, echt.
Also ich muss selber noch dran arbeiten, mal ein bisschen mehr zu weinen, weil ich eben noch so vorgeprägt bin durch meine Erziehung, so hier, Jungs, wein nicht.
Wie seid denn ihr alle erzogen?
Ja, es ist halt so.
Das ist ja Wahnsinn.
Und ich versuche da jetzt mal mein Schutzschild runterzufahren und dann lasse ich es einfach fließen. Das
ist auch richtig.
Das denke ich ja eben. Mal ein bisschen emotionaler sein. Nee.
Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich habe jetzt auch so eine Reportage über Japan gesehen, wo das jetzt gerade modern ist, dass man Weinseminare aufsucht, wo es nicht um Wein, das Getränk geht, sondern um das Weinen, um dieses alte Wortspiel direkt aus der Welt zu schaffen. Von wegen, ich will Wein, ich will Wein. Ja, ihr wisst Bescheid, der alte Benner-Gang. Und da dachte ich mir auch, als ich das gesehen habe, das war, glaube ich, sogar kurz bevor oder nachdem wir die letzte Folge geplant hatten, wo ich mir dachte, ach ja, das passt ja perfekt eigentlich. Aber dann gucke ich mir die Reportage an und sehe, wie die das halt provozieren, dieses Weinen, die Japaner. Denken wir, das würde bei mir schon wieder definitiv nicht funktionieren. Weil das fände ich schon wieder zu albern und so. Das ist schon wieder so dieser typisch japanische Weg, sich sowas anzunähern, nämlich so komisch durchstrukturiert und so, es ist jetzt 10.30 Uhr, das heißt, jetzt packe ich da diese DVD in den Player rein, wo dann dieses Ding ist mit dem Enkel, der sich bei der Oma bedankt und es ist ja voll rührend und da habt ihr dann 10 Minuten Zeit zum Weinen und dann kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Das ist ja auch schon wieder Quatsch.
Schwachsinn, ja.
Aber
hast du dann auch sowas nicht wie Freudentränen oder so?
Nee.
Also, wenn ich wir hatten ja vorhin den Musikpodcast. ja, irgendwie Queen, Don't Stop Me Now, da muss ich mich überwinden oder muss ich mich dazu zwingen, nicht, dass mir Freudentränen in die Augen kommen, weil das Lied halt einfach so gut ist.
Das habe ich aber auch bei Musik.
Oder das Ending von Super Mario Land 1 auf dem Game Boy. Da ist einfach die Musik so geil.
Ja, und bei Musik funktioniert
das. Ja, ja, aber das ist wieder genau das Ding. Also ich muss wieder ganz doll trennen zwischen dieser physiologischen Reaktion, dass da Tränen kommen und gerührt sein oder was. Weil ich zum Beispiel in der Zeit vor Internet hatte ich so ein paar Sachen, die bei mir eine ganz starke Wirkung dieser Art hatten. Also gerade, wo wir von Musik reden. Und auch da wieder, das Theme von Forrest Gump ist ganz, ganz krass da. Aber ich hatte auch so eine ganz starke Bindung zu dem Opening von der Anime-Serie Hallo Kurt. Klingt jetzt total komisch und abstrus und man kann auch heute nicht mehr die Serie Hallo Kurt so ohne weiteres angucken, aber da hatte ich halt eine besondere Beziehung als Kind zu der Serie und habe in Erinnerung gehabt, mir gefällt das Opening total gut, aber ich hatte auch keine Möglichkeit, das Opening anzugucken, weil du noch Jahrzehnte von YouTube entfernt warst, wo du das dann einfach hättest googeln können. Und ein ähnliches Ding, das Ende von Zelda Link's Awakening, die Windfischballade und all der Kram.
Ja.
Und nun bin ich halt da jahrelang in so einer Situation gefangen, wo ich auch mal viele Jahre lang die Cartridge von Link's Awakening nicht mehr besessen hatte und Hallo Kurt hatte ich nicht auf Videokassette, aber ich wusste in meinem Kopf, das ist krass. Also die beiden Musikstücke, ich würde die so gern mal wieder hören. Und dann irgendwie kommt man mal wieder ran und habe ich so eine ganz krasse Reaktion, wo ich auch am liebsten so weinen würde, wenn es denn kommen würde. Und je häufiger man das hört, desto mehr schwächt es halt auch ab, das ist ja, ganz klar. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt mal wieder ein paar Jahre das nicht hören würde und dann käme das mal wieder, ich hätte wieder so voll diese krasse Überreaktion. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also plus auch da wieder selbst sowas wie Freudentränen, das wäre bei mir wahrscheinlich nicht mal was anderes. Das ist halt so dieses Wein aus Rührung. Das ist auch das, genau das. Also es ist derselbe Effekt eigentlich wie bei dem Ende von Six Feet Under zum Beispiel wieder.
War ich zum Beispiel ganz erstaunt, weil ich dachte, ich bin halt auch so nah am Wasser gebaut und das wird mich bestimmt ganz doll mitnehmen bei der Geburt meiner Kinder, aber überhaupt nicht. Also ich hatte zwar schon so Emotionen, aber überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe. Und das hat mich dann auch irgendwie so halb aus der Bahn geworfen, wo ich dachte, was da mit mir nicht stimmt irgendwie.
Magst du deine Kinder nicht, ha?
Ja, genau.
Wirklich, das ist wirklich gar nicht so weit weg. Jetzt nicht im Sinne von, ich mag meine Kinder nicht, aber die Situation war so überdreht, du bist dort, du siehst dort deine Freundin, die sich dort einen abrackert, so, und auf einmal ist dort dieses neue Leben da, so, du bist da jetzt verantwortlich, du hast so viel, was dir durch den Kopf geht, du wirst eigentlich bei deiner Freundin sein, dann ist da aber auch irgendwas da, ich sag nicht zwischen euch, aber das ist, ich hatte ein ganz, ganz seltsames Gefühl, das war wirklich so, ich hatte wirklich den ersten, kann man schon so sagen, ich habe den ersten Tag wirklich zu tun gehabt, so, und ich konnte auch ganz schlecht ran, und das habe ich von mir, hat mich wirklich erschreckt, weil ich eigentlich dachte, ich bin da so einer, der da Rotz und Wasser heult, aber bei beiden Kindern nicht funktioniert. Und das, ich habe dann gemerkt, dass das bei mir über die Zeit kam. Ich muss, wie in jeder Situation, muss ich mich immer erst an irgendwas gewöhnen. Du warst einfach
unter Schock. Das ist ein Schockzustand.
Ja, das ist halt viel was. Du bist doch vor allem überfordert mit allem erstmal. Also das ist was ganz Neues. Und
genau.
Das ist genauso wie dieses Klischee, dass man irgendwie in der Hochzeitsnacht romantisch bumst oder so. Wo ich denke, in echt wäre das wahrscheinlich so, dass man dann einfach tot ins Bett fällt, weil man dann so viel hinter sich hat. Und das sind halt solche Klischees und es funktioniert ja auch bei vielen, also das habe ich auch im Geburtsvorbereitungskurs oft gehört, dass es da viele Väter gibt, die dann erst so die harten Kerle sind und dann dort verlieren sie es. Und ich fand das auch eigentlich schön, so die Vorstellung, und ich war so ein bisschen entsetzt, dass das bei mir nicht funktioniert hat, aber das ist halt genau das Ding, du kannst es nicht erzwingen und es ist ja,
es hat, erzwingen, dann ist es nur
genau, falsch. es hat sich ja alles gekittet, so, das war halt so dieser ersten Eindruck, aber da war ich halt wenig emotional, obwohl ich es erwartet habe. So, das ist manchmal komisch.
Ja, wir Menschen sind halt sehr komplex.
Die Freudentränen kommen dann, wenn du die erste Nacht wieder durchschlafen kannst.
Ja, ja genau. Endlich mal wieder Urlaub.
Ja.
Ach ja, schön. Ja, und ich finde, das ist eine schöne Schlussrede gewesen. Hugi, hast du noch was zu erzählen?
Ich wollte gerade sagen, bist du eigentlich noch da,
Hugi? Hugi ist wahrscheinlich weggepennt. Hugi?
Ist er wirklich weggepennt?
Ja, dann, wer möchte das, den Podcast beenden? Hugi ist
weggepennt. Trauriger Abschluss.
Es ist so ein trauriger Abgang. Ja.
Mit der Eberesche davon geritten.
Eben.
Ja.
Gut, dann übergebe ich das Zepter an Dave.
Nee.
Ja. Weil ich auch weiß, Dave will immer. Marlina, mach das mal bitte. Dave will immer nicht, der ist eine Muschel.
Das ist André, mach doch was
ich
mit
kann
deinem.
Das auch er, nicht.
André, Hugi. Was sagt das nicht mehr, dass jemand eine Muschi ist? Jemand hat eine Muschi.
So, meine lieben Zuhörenden, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Marlina, ganz kurz, ich muss dich mal unterbrechen. Wie heißt denn das, wo Frauen so ganz nah ans Mikro gehen und dann so Sachen so
ASMR.
ASMR oder so ähnlich.
Ja.
Diese Autoimmunkrankheit. Die
ja. Okay.
Ja.
Kannst du das mal so ASMR-mäßig machen?
So mit Flüstern, aber ganz nah.
Oh Gott. Ja, das Problem ist, ich habe mein Mikro jetzt lauter gestellt. Ich glaube, das wird jetzt ziemlich blöd. Soll ich dann auch so mit meinen Fingerspitzen so aufs Mikro?
Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, was man bei ASMR macht. Isst man da nicht Chips vom Mikro?
Das kommt
die
auf
größte
das
Kürze, ASMR die sich jemals hat jemand
Genre an.
Wir sind noch Teil des Podcasts.
Ja, ach, da ist er ja.
Hugi, mach Schluss.
Nein, Hugi,
wir wollen das Tor.
Mach jetzt ihr ASMR-Outro.
Nee, das kommt Tschüss. Das nächste Mal, dann übe ich noch vorher und dann kommt es richtig gut.
Gut, dann Hugi soll jetzt aber mal nicht so radikal mit dem Schluss machen.
Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich hoffe, ihr hattet auch schon mal eine Emotion.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.
Das hat dich jetzt doch noch zu Tränen gerührt, Hugi. So schön auf den Punkt gebracht.
Ja, schön. Naja, dann tschüss.
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 Tschüss. Tschüss. Tschüss. Oder irgendwie. Bis zum nächsten Mal mit den Jungs und Mädchen vom ASM. Und er, Podcast mit dabei, Jochen, und Marlina, das Mädchen, hallo, ich bin Marlina, und ich bekomme Ärger. Mit meiner Frau. Und auf einer Skala von 1 bis 10 ist es strafendes Schweigen. Und auch mit dabei Philipp, der Petzold. Und wieder vom Spielplatz zurück am Mikrofon. André das Äffchen. André, tanz für uns. Ja, tanz für uns. Oh, oh. Oh, oh. Und Hugi. Tschüss.